gemacht?
Ja.
Na dann. Ja, herzlich willkommen.
Und es hat Piep gemacht.
Es hat Piep gemacht.
Und das heißt?
Ja, wir sind im letzten Podcast vor der Sommerpause.
Ganz
des
genau.
Des Ohrfunks jetzt.
Genau. Ob wir ansonsten Podcasts machen zwischendurch, wissen wir gar nicht. Aber es werden ja erstmal welche nachgeholt.
Ja, wo ist denn der Kopfhörer hin? Ach, da. So, den brauche ich gleich. Ja, genau, es werden welche nachgeholt. Aber also die hier, das sind jetzt nachgeholte, also die als Podcast.
Ja, denn die haben alle Hörerinnen vom gemischten Doppel schon gehört.
Genau.
Ja. Genau.
Es kann manchmal vorteilhaft sein, Radio zu hören. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sitzen immer noch in Holland.
Ja, nicht mehr lange, aber noch sitzen wir hier.
Genau, und wir genießen das bis zur letzten Sekunde.
Und wir sitzen in der warmen Küche, weil der Jens noch Staatsrechtsfälle machen möchte und die kann er nur hier lesen.
Ja, genau.
Mir tropft der Schweiß schon vor dem Bearbeiten der Fälle.
Also da, ja gut, aber dass es mir auch so geht, es hat wirklich nichts mit der Juristerei zu tun.
Okay, wenn du meinst.
Mhm, meine ich. Wir bringen euch noch mal ein paar Fälle und damit verabschieden wir euch dann in diese gemischtes Doppel-Sommerpause. Denn wir sind hier mit dem gemischten Doppel 48 das letzte vor der Sommerpause.
48 schon, ist schon nicht schlecht, oder?
Ja.
Ist doch ganz gut angelaufen und ab nach der Sommerpause werden wir uns dann auch wieder mehr auf unsere Kollegen beziehen und es wird wieder mehr ein gemischtes Doppel sein. Aber hier im Urlaub war halt einfach ein bisschen Ausnahmezustand.
Ja. Und ich präsentiere dir noch ein paar richtig schwierige Staatsrechtsfälle.
Na, besten Dank.
Ja, gut. Also, innerhalb der ich muss mal gerade schauen, ob ich da was machen kann. Ach, Querformat. Nein, du sollst hier. Nee, geht auch nicht. Okay. Innerhalb der Bundestagsfraktion der Blauen besteht Uneinigkeit darüber, ob eine Gesetzesvorlage befürwortet werden soll oder nicht. Schließlich erfolgt ein Fraktionsbeschluss dahingehend, dass die Gesetzesvorlage angenommen werden soll. Ist die Abgeordnete Birgit A. der Blauen Fraktion an die Entscheidung ihrer Fraktion gebunden?
Keine Ahnung.
Wie?
Weiß ich nicht. Das ist wieder die Sache mit dem Fraktionszwang und wie, inwiefern existiert der wirklich oder inwiefern erlegen die sich den immer alle freiwillig auf, weil das so eine Art Ehrensache ist, das habe ich noch nie ganz verstanden. Muss ich ganz ehrlich sein.
Okay. Die Bundestagsabgeordnete ist aufgrund von Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes nicht an die Beschlüsse ihrer Fraktion gebunden.
Das hatte ich gehofft.
Sie übt ein freies Mandat aus, nur ihrem Gewissen verpflichtet zu halten.
Ja, das war eigentlich das, was ich mal dachte, aber irgendwie...
Dies schließt jedoch nicht aus, dass sie sich in der Regel freiwillig an die Beschlüsse der Fraktion hält. Und das nennt man Fraktionsdisziplin. Also Fraktionszwang wäre, wenn man sagen würde, so, wenn du jetzt nicht dafür stimmst, schmeißen wir dich raus.
Ja gut, das ist nicht erlaubt.
Rechtmäßig,
das ist klar.
Und es ist ein Fraktionsdisziplin.
Stimmt, hätte ich eigentlich wissen können, dass sich das man ja eigentlich nur seinem Gewissen, das weiß ich ja eigentlich, dass jeder Abgeordnete nur seinem Wissen, seinem Gewissen verantwortet. Irgendwie vergisst man das in heutigen
Zeiten. Man vergisst es und deshalb muss man
das. Das ist eigentlich ganz schön traurig.
Ja.
Weil natürlich wusste ich das. Jetzt, wo du das so sagst, natürlich war mir das eigentlich klar.
Mhm,
das haben wir alle mal so gelernt und das stand irgendwann mal bombenfest.
Ja.
Tja, verrückt.
Genau. Also daran sieht man, deshalb, das ist einer der Gründe, warum ich das mit diesen Fällen immer mal wieder gerne mache, weil das sind so Sachen, die da oben.
Ja, ja. Und so war ich eigentlich früher gar nicht.
Ja.
Das, also da merkt man schon, dass sich in den letzten Jahren viel geändert hat, wie die Politiker dargestellt werden, gerade auch in den sozialen Medien, aber auch in den anderen Medien, die zum Teil immer reißerischer sind, wenn sie nicht gerade öffentlich-rechtlich sind. Eigentlich war das jetzt, das entsetzt mich jetzt eigentlich gerade, dass ich wirklich gesagt habe, das weiß ich nicht.
Hat mich auch sehr verwundert zumindest.
Also, aber das zeigt mir so ein bisschen, wie unser Zeitgeist im Moment so tickt.
Mhm.
Und ich bin immer ein Teil des Zeitgeists, ich bin immer auch ein Stück Stammtisch. Darauf kann man sich verlassen.
Na gut, also irgendwie sind wir das ja alle. Also,
ja, natürlich.
Ja.
Aber ich kann dazu auch stehen.
Ja. Okay, also das war schon mal der erste Hammer.
Das war jetzt wirklich mein Hammer, ja.
Mhm. Mal gucken, ob wir noch ein paar finden, ja?
Dann strahlen wir die Sendung aber nicht aus.
Mal sehen. Der Abgeordnete Ingo S. verspürt nach einer sehr langen Bundestagssitzung einen großen Durst und nimmt in einer nahegelegenen Kneipe ein paar Gläser Bier zu sich. Auf der Heimfahrt verursacht er alkoholbedingt einen Verkehrsunfall. Ein Alkoholtest, den die am Tatort eingetroffene Polizei durchführen will, lehnt er mit Hinweis auf seine Immunität als Abgeordneter ab. Weiterhin beleidigt er die Beamten mit diversen Ausdrücken und weist darauf hin, dass er dies aufgrund seiner Indemnität tun dürfe.
Wie ist diese Sache, jetzt geht das wieder los.
Ja.
Das sage ich deswegen, weil wir darüber schon so manche häusliche Diskussion hatten.
Mhm.
Oh yeah. Also heute willst du mich aber auch wirklich in einem ganz schlechten Licht dastehen lassen, mein Lieber. Mir fällt irgendwann mal was als Rache ein.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Weil ich glaube,
ja,
das,
natürlich.
Das machen viele ganz, ganz falsch.
Das ist auf jeden Fall total wichtig.
Und vielleicht kann ich dir heute da auch mal ein bisschen auf die... Weil du denkst ja auch bestimmte Dinge, glaube ich, falsch. Aber wir werden es sehen. Was denkst du?
Tja. Hm.
Alkoholtest, ja oder nein?
Also ob der überhaupt gemacht werden durfte oder was?
Ja, genau.
Ja, natürlich.
Warum? Was ist mit der Immunität? Er lehnt es aufgrund seiner Immunität ab.
Also, er ist eine Gefahr für, ja, hätte ich jetzt mal so spontan gesagt, für andere Verkehrsteilnehmer.
Aber er ist Abgeordneter. Und hat bestimmte Sonderrechte. Und die Beleidigung, was machen wir damit?
Weiß es nicht.
Okay.
Nee, weiß ich wirklich nicht. Also heute erwischte mich auf dem ganz Fall. Das ist die Hitze.
Das ist die Hitze. Nein, aber es sind wichtige Fragen, finde ich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also Immunität stellt einen Schutz
vor Verhaftung,
vor der Verfolgung von Straftaten Abgeordneter dar. Sie greift jedoch nicht beim Ertappen auf frischer Tat.
Aha.
Ja? Indemnität besagt, dass ein Abgeordneter nicht wegen seines Abstimmungsverhaltens oder Äußerungen im Parlament zur Verantwortung gezogen wird.
Gut, das hat auch nichts mit seinen Beleidigungen gegenüber der Polizei zu tun.
Genau, im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um Äußerungen außerhalb des Bundestages. Daher schützen hier weder Immunität noch Indemnität den Abgeordneten.
Edge.
Also es ist tatsächlich...
Das rückt mein Weltbild gerade.
Ja, es ist tatsächlich so, wenn er nicht auf frischer Tat ertappt worden wäre, also wenn die Polizei, wenn der Fahrer flüchtig gewesen wäre, ja, und nicht binnen, ich glaube, 24 Stunden gefasst worden wäre, dann hätte Folgendes passieren müssen. Dann hätte die Polizei zum Bundestagspräsidenten gehen müssen und sagen müssen, hier, wir haben folgende Beweise, das war der, wir haben das Foto, bitte hebt die Immunität dieses Abgeordneten auf. Und dann hätte der Bundestag die Immunität des Abgeordneten mit Sicherheit auch aufgehoben und dann hätte er strafrechtlich belangt werden dürfen.
Und mit was für einer Mehrheit muss der Bundestag das aufheben?
Mit einfacher Mehrheit.
Ah ja.
Aber jetzt die Frage, warum gibt es Immunität und Indemnität?
Ja gut, darüber haben wir ja viel gesprochen. Also,
aber nicht in diesem Podcast.
Nicht in diesem Podcast, aber das weiß ich natürlich zum Teil noch, dass eben nicht mehr so einfach ist, sein soll, durch irgendwelche strafrechtlichen Maßnahmen, sei es kurzfristiges Verhaften oder sonst wie tyrannisieren oder was, Parlamentarier an ihrer Arbeit zu hindern.
Das ist der Punkt.
Also wie jetzt zum Beispiel das beim Nationalsozialismus ja passierte mit den SPD-Abgeordneten oder mit den Kommunisten.
Vor allem mit den Kommunisten.
Kommunisten vor allem, genau. Ja. Das soll halt nicht mehr vorkommen können.
Genau.
Oder auch im Ausland halt, das, weil sonst halt Diplomaten oder
das Politiker ist noch eine andere Form von
Land
Immunität, aber ja, genau.
Die würden sich ja nicht freiwillig in eine Diktatur begeben, wenn sie jetzt wüssten, man kann für irgendwas einfach so willkürlich belangt werden.
Ja gut, aber das ist innerstaatliche Strafverfolgung, diese Immunität der Bundestagsabgeordneten.
Ja, ja klar.
Ne, das ist, da geht es tatsächlich darum, zu verhindern, dass eine Regierung sich unliebsamer Parlamentarier entledigt.
Ja, und Indemnität, da geht es wahrscheinlich halt darum, kein Parlamentarier mit scheinbar unerwünschten Meinungen mundtot zu machen, genau, oder sowas.
Ja,
da muss man sagen und äußern dürfen, was man zu sagen hat.
Genau. Deshalb darf zum Beispiel die AfD im Parlament tatsächlich hetzen, wobei es gibt auch Ausnahmen bei der Indemnität, was persönliche Beleidigungen und ähnliche Dinge angeht. Auch innerhalb des Parlaments kann da laut Geschäftsordnung auch was passieren, aber nur ganz, ganz begrenzt,
mhm,
und nicht durch die Strafverfolgungsbehörden, sondern durch den Bundestag.
Okay.
Ja, so, das. Gut, hier haben wir noch einen. Bei einer Abstimmung im Bundesrat über ein Gesetz sind sich die Vertreter eines Bundeslandes, die verschiedenen Parteien angehören, nicht einig, wie sie abstimmen sollen. Schließlich stimmt einer der Vertreter des Bundeslandes für das Gesetz, die übrigen gegen das Gesetz. Wie ist dieses Abstimmungsverhalten zu bewerten? Welche Folgen hat es? Im Bundesrat, ja?
Ja, ja.
Fangen wir mal anders an, auch für die Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, das ist wichtig. Wer sitzt im Bundesrat?
Ja, da sitzen proportional die Vertreter der verschiedenen Bundesländer, die dort ins Parlament geworden, also des Landtags sozusagen.
Nein.
Nee, warte, halt, stopp.
Nein, das stimmt einfach nicht. Das ist einer der grundsätzlichen Fehler, die wirklich alle machen. Der Bundesrat setzt sich interessanterweise aus den Vertretern der Landesregierungen zusammen. Und zwar gibt es, und auch nicht proportional, sondern sagt man, okay, alle haben 3 Stimmen. Länder mit mehr als 2 Millionen Einwohner haben 4 Stimmen, Länder mit mehr als 3 Millionen Einwohner haben 5 Stimmen. Länder,
ja, aber das muss ich doch dann irgendwie danach einteilen, wie die Parteien in den Ländern.
Regierungen werden immer von einer Koalition,
ja,
gebildet. Die Opposition kommt im Bundesrat, die Opposition der einzelnen Länder kommt im Bundesrat nicht vor.
Okay.
So. Da sind wirklich nur Vertreter der Landesregierungen drin.
Gut, und einige stimmen jetzt dafür, einer stimmt dagegen, wie war das?
Mhm.
Spielt das eine Rolle, ob das der Ministerpräsident ist oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne?
Auch eine Frage, kann man sich stellen, ja. Aber hier wird es jedenfalls nicht explizit erwähnt.
Oder werden die Stimmen einfach alle im Bundesrat zusammengezählt und es ist eigentlich egal?
Wie meinst du das?
Also, wie jedes einzelne Bundesland abgestimmt hat, sondern wie viele Stimmen ein Gesetz oder so bekommen hat.
Es ist genau andersrum. Die Stimmen eines Landes können im Bundesrat nur einheitlich abgegeben werden.
Ah, das heißt also, es ist ungültig, wenn die das so machen.
Genau. Das Abstimmungsverhalten widerspricht dem Grundgesetz. Die Abstimmung ist ungültig. Genau.
Ah, okay.
Also es ist tatsächlich so, dass wir hatten das mal beim sogenannten Zuwanderungsgesetz und bei der Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes in Brandenburg, da gab es eine rot-schwarze Koalition 2000, es hat einen Riesenskandal gegeben. Da wurde das Land Brandenburg im Bundesrat aufgerufen. 2 Leute waren anwesend, denn das ist auch noch so. Es gibt zwar Bundesratsmitglieder, die werden von den Regierungen halt benannt. Das sind Minister, ja, Landesminister, die halt auch in den Bundesrat gehen, damit sie die Stimmen des Landes haben. Aber theoretisch kann auch nur einer alle Stimmen des Landes abgeben.
Ah ja.
Ja, so.
Die waren
zu zweit da. Der Ministerpräsident und der Innenminister. Einer rot, einer schwarz, der Ministerpräsident rot, der Innenminister schwarz. Die CDU wollte das nicht. Dann wurde aufgerufen, Land Brandenburg, Stolpe sagt ja, Schönborn sagt nein. Und dann hat man gesagt, gewertet wurde das dann als ja, weil der Ministerpräsident, der die Richtlinien der Politik bestimmt, ja gesagt.
Ja, das habe ich vorhin gemeint, ob, ja, das eine Rolle spielt.
Insofern spielt es eine Rolle. Deshalb habe ich gesagt, das ist eine Frage, es stand nur hier nicht im Fall. Das stimmt.
Weil dann wäre es ja nicht ungültig.
Wieso? Es wurde nicht gesagt, welcher. Das habe ich ja eben gesagt. Es wurde nicht gesagt, welches Mitglied wie
gestimmt. Nein, aber der ganze Beschluss, hast du vorhin gesagt, war ungültig, weil die nicht einheitlich gestimmt haben.
Genau, wenn es nämlich nicht der Ministerpräsident ist. Also erstmal ist der Beschluss ungültig, weil das Bundesverfassungsgericht sagte nach diesem Urteil, nach diesem Vorfall 2000, sie müssen einheitlich abgegeben werden. Die Abstimmung wurde auch nochmal wiederholt und dafür gesorgt, dass...
Ach, danach erst.
Wurde nochmal
wiederholt. Und jetzt müssen sie einstimmig sein.
Nein, sie mussten immer einstimmig sein, aber die Bundesratsmitglieder sind so ein Mischmasch. Auf der einen Seite sind sie verpflichtet, einheitlich abzustimmen. Auf der anderen Seite, wenn sie dabei sind, stimmen sie halt ab. Und deswegen hat man gesagt, weil sonst bräuchte wirklich immer nur einer hinzugehen.
Ja, hat jetzt der Ministerpräsident Vorrang oder nicht?
Ja.
Hä? Dann?
Ja, das ist so, das ist tatsächlich so. Trotzdem wird gesagt, wenn es ein protokollarisch registriertes Nein gibt, dann muss erst dafür gesorgt werden, dass tatsächlich einheitlich abgestimmt wird. Also, wenn das Protokoll das Nein feststellt, weil man hat damals dieses Nein einfach übergangen und das Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt, das ist zwar grundsätzlich richtig, weil der Ministerpräsident die Richtlinien der Politik bestimmt, aber das ist zum Teil zum Beispiel von Landesverfassung zu Landesverfassung unterschiedlich, wie stark die Rolle des Ministerpräsidenten
ist. Ja, okay, und wenn die sich dann aber nicht einig werden und nicht einheitlich abstimmen?
Zum Beispiel kann der Ministerpräsident in der Regel sagen, na gut, dann gehe ich alleine hin und gebe die Stimmen des Landes ab.
Ja, aber jetzt sag mal, sind sie immer schon zu zweit oder zu dritt da.
Ja, ja.
Und das können sich in einer bestimmten Sache nicht einigen.
Richtig, das war damals...
Was dann? Heute?
Ja. Also, ich denke, dass es heute so wäre, dass der Ministerpräsident den Vorrang hätte. Weil
dann hat doch dieses ganze einheitliche Abstimmen überhaupt keinen Sinn.
Doch, weil es... Weil
ist doch blödsinnig, wenn er das sowieso jederzeit aushebeln könnte. Oder eine Ministerpräsidentin übrigens.
Oder eine Ministerpräsidentin.
Aber
wie aushebeln? Nicht aushebeln, sondern...
Doch, wenn die anderen sich nicht einig sind mit dem, könnte oder mit ihr, könnten sie sagen, ja, ich habe aber die Richtlinie in der Politik. Ich bestimme jetzt, wie es geht. Aber dann ist das doch nicht einheitlich.
Doch. Einheitlich heißt, die Stimmen des Landes müssen einheitlich, entweder also alle mit Ja oder alle mit Nein.
Ja, aber die anderen zwei haben doch meinetwegen mit Nein gestimmt. Und er sagt, ja, aber meine Stimme ist mehr wert, weil ich bin Ministerpräsident.
Ja, das ist auch so.
Aber deswegen haben die doch dann nicht einheitlich gestimmt.
Doch, sie haben dann, weil er sagt, es ist so, hat das Land einheitlich gestimmt.
Ja, das ist ja vielleicht ein Murks, also Entschuldigung.
Es muss ja. Also ich meine, also das Grundgesetz verlangt, dass nur einheitlich abgestimmt wird.
Ja. Und
deswegen
müsste es meiner Ansicht nach so sein, wenn der Ministerpräsident dafür ist und die anderen dagegen, dann wären die Stimmen des Landes ungültig.
Ja, das haben sie ja hier, steht ja hier auch so. Zunächst einmal steht das hier ja auch so. Aber man muss ja eine Lösung dafür finden, letztendlich.
Ja, indem die Stimme ungültig ist, wenn die sich nicht einigen können.
Genau, also zunächst einmal hat man es ungültig gemacht, aber in den meisten Landesverfassungen wird dem Ministerpräsidenten die Richtlinienkompetenz zugesprochen. Deswegen sage ich ja, es ist von Land zu Land auch ein bisschen unterschiedlich. Deshalb heißt es hier im Fall zunächst einmal, die Stimme ist ungültig.
Ja.
Ja? Aber in den meisten Fällen...
Also wenn es hart auf hart käme, wäre das also so.
...haben die Landesverfassungen das so gelöst, dass der Ministerpräsident... Oder sagen wir es anders, der Ministerpräsident kann sagen, ich gehe alleine hin. Ja, beim Protokoll tatsächlich einheitlich abzustimmen.
Aber er ist doch faktisch nicht alleine hingegangen.
Hier in diesem Fall nicht, nee. Hm. Genau. Deshalb ist es ja auch ungültig.
Ja.
Kompliziert, ne?
Also Beuker ist auch nicht begeistert.
Was? Nee.
Die ist auch extrem nicht einverstanden.
Ja, aber ich finde es zum Beispiel ein Problem, dass der Bundesrat überhaupt aus Regierungen besteht und nicht parlamentarisch.
Ja, das ist schon nochmal eine Sache, aber...
Aber das ist typisch deutsch. Das war immer schon so. Das war schon seit dem Reichsrat des Deutschen Reiches so.
Wenn du das auch.
Ja, genau. Deutsche deutsche Tradition.
Was ist los? Hast du zu viel gefuttert heute?
Nee. So, hier habe ich noch einen Fall. Die Partei Frauenpower ist der Meinung, dass es an der Zeit sei, dass endlich mal eine Bundespräsidentin gewählt wird. Sie schlägt daher die 37-jährige deutsche Katharina L. als Kandidatin vor. Ist das Vorhaben verfassungsrechtlich richtig zu beurteilen? Wie ist das zu beurteilen?
Oh, warte mal, wie alt müssen die sein?
Ah, genau.
Älter als 37 jedenfalls.
Ja,
40 müssen die sein, genau. Also das geht nicht.
Richtig. Der Staatsrechtsdozent H. behauptet zu später Stunde, dass die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, aha, sich zur Hälfte aus Bundestagsabgeordneten und zur anderen Hälfte aus Mitgliedern der Volksvertretungen der Länder zusammensetzt.
Nein.
Hat H. recht?
Nein.
Sondern?
Hat er nicht. Aber jetzt frag mich mal. Also ich weiß, dass eine Hälfte gar nicht, also weder Bundestag noch Landesdingens sein muss. Das kann irgendjemand sein.
Und die andere?
Oha. Die Ältesten? Nee. Wie war das nochmal? Das weiß ich nicht mehr.
Den einfachen Part hast du vergessen, den anderen hast du relativ richtig eingeladen. Aber es ist. Also, zum einen ist es der Bundestag. Das ist die eine Hälfte.
Ah, doch, der Bundestag.
Ja. In dem Punkt hat er recht. Er hat auch nur in einem Punkt Unrecht. Zur anderen Hälfte sind es nicht Mitglieder der Volksvertretungen der Länder, sondern eine gleich große Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder bestellt werden. Das kann jeder sein.
Ja.
Aber sie werden nur
das
für die Bundesversammlung...
Können Mitglieder sein, aber
müssen können, nicht. Genau, können Mitglieder sein, müssen aber nicht.
Deswegen sind ja manchmal auch so illustre Gestalten.
Ja, prominente.
Ich glaube, Roland Kaiser war auch.
Ja, ja, genau. Die Bundesversammlung hat ist oft voller Prominenter, weil das ist so der Akt, wo man sagt: So, hier wählen wir unser Staatsoberhaupt, da sollen auch Leute aus dem Volk. Es sind auch immer ausgeloste Menschen dabei, die überhaupt nichts mit Politik und auch nichts mit Berühmtheit am Hut haben.
Ja, das eignet sich natürlich total als Bundespräsident.
Hä? Hm? Als Mitglied der Bundesversammlung?
Ja, schon. Okay, die wählt ja nicht nur, stimmt.
Die wählt den Bundespräsidenten.
Stimmt, die muss ja nicht
dafür
werden.
Ist sie da.
Das ist richtig. Es ist heiß, verdammt nochmal.
Was hast du denn jetzt gedacht?
Nein, das war ein totaler Denkfehler.
Es geht ja nicht darum, ob die Bundespräsident werden.
Eben, die wählen
den Bundespräsidenten.
Es ist wirklich heiß, es ist schrecklich heiß. Boah, das ist nicht meine Sternstunde heute. Ich werde mich irgendwann bitter rächen, Alter.
Ich wollte dir gar nicht. Echt nicht.
Oh, nee.
Wir sind gleich durch. Komm, ich mach mal hier den Menü.
Ich stehe das durch, bis zum bitteren Ende, Alter.
Okay. Die als radikal bekannte Partei R stellt beim Ordnungsamt in Weinheim einen Antrag auf Anbringung von Wahlplakaten für die Bundestagswahl im Stadtgebiet. Das Ordnungsamt teilt der Partei mit, dass dem Antrag der Partei nicht stattgegeben werden könne, weil nach einem Bericht des Landesverfassungsschutzes die Ziele der Partei nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes übereinstimmen. Wie beurteilen Sie die Rechtslage?
Nee, wenn sie das wirklich nicht tun, dann darf das, glaube ich, verweigert werden. Normalerweise, wenn eine Partei als Partei anerkannt ist, dann...
Und der Bericht des Landesverfassungsschutzes reicht aus, um eine Partei nicht als Partei anerkannt zu...
Nee, aber ihr wisst es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt fest... Was eigentlich das bedeutet genau, wenn man sagt, die Ziele sind nicht mit der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung... Also eigentlich müssen sie die Ziele von Parteien dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung doch entsprechen.
Ja,
die
natürlich.
Frage ist jetzt natürlich wirklich, kann das Landesverfassungsamt das feststellen? Nee, wahrscheinlich nicht.
Also?
Nee, Parteien werden ja geprüft. Also man kann ihnen wahrscheinlich nicht untersagen, dass sie ihre Plakate aufhängen.
Also... Das Verfahren ist ja so, der Landesverfassungsschutz oder der Verfassungsschutz des Bundes und der Länder prüft jedes Jahr, macht einen Bericht. Er macht aber nur einen Bericht, ja, wie die Lage ist. Er schätzt zum Beispiel ein, dass die AfD rechtsextrem ist,
ja.
Verfassungsfeindlich.
Ja.
Um einer Partei allerdings, die... Zulassung zur Bundestagswahl zu entziehen, denn
das müsste man.
Darum würde es ja gehen. Ja, also
ja.
Ist es ja so, dass diese Partei, so heißt es im Grundgesetz, verfassungswidrig sein muss. Und einzig und allein eine Institution stellt fest, ob eine Partei verfassungswidrig ist. Es gibt nur eine Institution. Erinnerst du dich an die NPD-Verbotsklage? Ja,
nur das und Bundesverfassungsgericht.
Ganz genau. Nur das Bundesverfassungsgericht. Einzig und allein stellt fest, ob eine Partei verfassungswidrig ist und stellt die Folgen fest. Es gibt bisher zwei Parteien in Deutschland, die verboten wurden. Das geht nämlich dann mit dem Parteiverbot einher. Das war die Sozialistische Reichspartei, das war eine rechtsextreme Partei 1951. Und die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD 1956.
Ja.
Die sind verboten worden. Und das heißt, dann wird die Partei aufgelöst, alle Gliederungen werden aufgelöst, auch polizeilich. Ja.
Wer kriegt das Vermögen?
Das verfällt in der Regel dem Staat. Aber Parteivermögen sind als Parteivermögen meistens nicht so groß.
Na, trotzdem ist die Frage interessant, wer es kriegt.
Ja, also das verfällt dem Staat. Das ist, also Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit, die kann man nicht so einfach.
Ja.
Ne, das geht gar nicht. Ja. Also hier steht als Lösung, Parteien haben die Aufgabe, bei der politischen Willensbildung mitzuwirken. Dies geschieht unter anderem auch durch Werbung. Parteien, die versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Die Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit trifft allein das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 GG. Dies ist hier jedoch nicht geschehen. Demnach darf die Stadt die Ablehnung nicht auf eine Verfassungswidrigkeit beziehen. So, dann habe ich noch einen. Ein von Bundestag und Bundesrat ordnungsgemäß beschlossenes Gesetz wird dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung vorgelegt. Der Bundespräsident, früher selber Jurist, hat Bedenken, dass das Gesetz gegen Grundrechte verstößt. Er verweigert die Unterschrift. Zu Recht. Was kann der Bundestag tun, um die Unterschrift doch noch zu erzwingen?
Och Mensch, also heute ist echt nicht mein Tag. Du lachst.
Ja, lass mich doch mal lachen. Das war ja die ganze Zeit ein bisschen das, was eigentlich mit diesen Fällen so sein sollte.
Dass ich die nicht löse?
Nein, sondern dass wir darüber reden und dass man auch feststellt, was denkt Frau in diesem Falle so darüber. Und
also grundsätzlich darf er das doch, glaube ich, nur aus, wenn es irgendwelche Formalfehler gibt, ablehnen. Oder seine Unterzeichnung verweigern dann?
Ja, seine Unterschrift.
Ich glaube, er darf das aus inhaltlichen Gründen gar nicht.
Das ist ein sehr interessantes Thema, weil da gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Rechtspositionen. Heute geht man in der Regel davon aus, wenn er das Gesetz formell für verfassungswidrig hält, darf er es. Das sind so Sachen wie, ist es korrekt zustande gekommen? Hat es die richtige Mehrheit bekommen?
Ja, aber das stand ja da.
War im Gesetz gemäß. Ja, ich erkläre es ja nur. War im Gesetzgebungsverfahren alles richtig gelaufen und so weiter. Das ist die sogenannte formelle Verfassungsmäßigkeit. Das ist hier gegeben. Daraus hat er keinen Grund gesehen, das Gesetz abzulehnen. Dann gibt es die sogenannte materielle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes. Ist der Inhalt mit dem Grundgesetz vereinbar.
Ja, stimmt. Er hat ja vermutet, dass das gegen die Grundrechte
ist. Grundrechte verstößt, genau. Und heute geht man davon aus, dass er nach reiflicher Abwägung tatsächlich das Recht hat, Nein zu sagen, die Unterschrift zu verweigern, die Ausfertigung zu verweigern. Der Bundesrat kann dann im Wege des Organstreits, ich lese es hier vor, der Bundespräsident hat im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die Aufgabe, die vom Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetze auszufertigen und zu verkündigen. Ihm steht dabei ein Prüfungsrecht auf formelle und materielle Rechtmäßigkeit zu. Ein Gesetz, das gegen Grundrechte verstößt, ist materiell unrechtmäßig. Der Bundespräsident kann deshalb zu Recht die Unterschrift verweigern. Der Bundestag kann den Bundespräsidenten im Rahmen des Organstreits zwingen, doch zu unterschreiben. Dies allerdings nur, wenn das im Organstreit entscheidende Verfassungsgericht zu der Entscheidung kommt, dass die Behauptung der Unrechtmäßigkeit unzutreffend ist. Also, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das Gesetz ist in Ordnung, dann muss der Bundespräsident unterschreiben. Aha. Aber das geht eben erst, also er kann erstmal nein sagen, dann kann der Bundestag das Bundesverfassungsgericht anrufen und kann sagen, hey, wir wollen aber das, wir glauben, der Bundespräsident hat Unrecht.
Das kann aber dann dauern.
Das kann dauern, wobei Organstreitverfahren oft vorrangig und relativ schnell behandelt werden, weil solche Gesetze, die sollen ja auch relativ schnell irgendwas bewirken. Das geht dann oft schon mit einer einstweiligen Anordnung. Da wird halt ein bisschen schneller drauf geguckt, meistens. Mhm. So, und der letzte, es ist wirklich der letzte. Und eine kleine Falle mal wieder für dich.
Vielen Dank.
Der Bundestag beschließt ein Gesetz, um Artikel 22 des Grundgesetzes wie folgt zu ändern. Die Bundesflagge ist schwarz-rot-silber. Der Bundesrat legt keinen Einspruch ein und das Gesetz wird nach Gegenzeichnung durch die Bundesregierung dem Bundespräsidenten vorgelegt. Was muss der Bundespräsident nun tun?
Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung.
Ja.
Also das ist jetzt wirklich etwas, womit ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht...
Naja, seine Aufgabe ist ja, die Gesetze zu unterzeichnen und zu verkünden. So, das wäre also seine normale Aufgabe. Hier geht es aber um was anderes. Deshalb sage ich, es ist eine kleine Falle. Da das Gesetz formell rechtswidrig ist, es hätte als Grundgesetz änderndes Gesetz ein Zustimmungsgesetz sein müssen und der Bundesrat und Bundestag hätten mit 2/3 Mehrheit zustimmen müssen, muss der Bundespräsident die Unterschrift verweigern. Denn es reicht nicht, dass der Bundesrat keinen Einspruch einlegt, sondern wenn das Grundgesetz geändert wird, muss 2/3 Bundestag
Grundgesetzänderung,
und Bundesrat. Ja.
Ja.
Deshalb.
So. Und du packst heute den Rest.
Nee, das tue ich aber nicht. Du bist mein Packesel hier.
Ja, das hast du dir aber so vorgestellt. Wenn überhaupt, Bursche, bin ich deine Packeselin. Nee. Es wäre Zeit, dass du das mal in deinen Kopf kriegst.
Ja, ist ja gut. Ich lasse mich ja
Das gerne. Ist nämlich der Feminist unter uns, ja? Er behauptet das ständig, aber er kriegt es nicht hin. Er kriegt es einfach nicht hin. Ist heiß heute.
Na. Du wolltest dich rächen, ja?
Nein. Ich wollte nur eine Bemerkung machen.
Du wolltest nur eine Bemerkung?
Eine wichtige. Ja, Sie sehen, ihr seht, wir sind eigentlich immer noch urlaubsreif.
Ja,
aber
wir könnten das eigentlich, wir machen jetzt erstmal
Ohrfunkurlaub auf jeden Fall. Und das ist natürlich für Sie relativ schade, für uns eigentlich mal ganz schön. Ja, und wir hoffen einfach mal, dass Sie Ihre Zeit auch ohne uns schön und sinnvoll verbringen können. Und ganz ohne uns müssen Sie ja auch nicht sein, ne?
Nein, wir sind hin und wieder in Ohrfunk spontan zu hören und donnerstags abends um 19 Uhr im Leseabend.
Ja, nicht nur wir, Ohrfunk spontan machen ja auch noch andere Moderatorinnen und Moderatoren. Und da ist es wirklich so ein bisschen wie beim Losen. Man macht das Radio an und man weiß nicht, was kommt und was man zieht. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend. Genau. In unseren Zeiten, wo alles genormt und getaktet und mit Sparten versehen ist. Nutzen Sie den Sommer, mal ein anderes Erlebnis zu haben. Und wenn das dann zu ermüdend und erschöpfend war, dann sind wir ab dem
12. September.
12. September? Mhm. Stimmt das? Ja.
Stimmt,
also,
ja.
Dann sind wir jedenfalls wieder für Sie da in alter, gewohnter Art und Weise. Und naja, ehrlich gesagt freuen wir uns darauf ja auch schon wieder ein bisschen, obwohl der Urlaub jetzt schon ganz gelegen kommt.
Genau. Wir sagen danke fürs Zuhören, lasst euch gut gehen und bis demnächst. Macht's gut.
Bis dann und schönen Sommer. Tschüss.